Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Level Up Talks Podcast. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden Gast für euch vorbereitet. Für alle, die sich für das Thema Hotellerie und Hospitality interessieren, werden es heute viele, viele interessante Einblicke geben. Wir waren schon im Vorgespräch so inspiriert, dass wir abbrechen mussten, weil uns ansonsten der Inhalt für den Podcast dann ein bisschen gefehlt hätte. Wir haben heute zu Gast Herrn Professor Dr. Stefan Gerhardt, Unternehmer. Er bezeichnet sich selbst als ein Getriebener, der was erleben wollte. Und er kommt aus der Hotellerie in die breite Welt der Möglichkeiten. Er ist der Mitbegründer der 25 Hours Hotel Company sowie der Arcona Hotelgruppe und einer Institution im Hospitality-Bereich oft zitiert. Hochschuldozent, ganz viele verschiedene Positionen, wir werden heute noch drüber zu sprechen kommen. Er hat den Special Award Hotelier des Jahres gewonnen und das Kapitalmagazin lud ihn ein, um mit ihm über seine erste Million zu sprechen. Seine eigene Holdinggruppe, die er heute besitzt, taxiert er mit einem Wert von 50 Millionen Euro. Über 30 Unternehmen sind darin beinhaltet und darüber werden wir heute sprechen, wie sich das alles entwickelt hat, wie die einzelnen Steps dabei waren und wo die Reise hingeht. Witziger Fact noch am Anfang, dass ihr wisst, über was wir uns heute unterhalten. Im Vorgespräch ist meine letzte Frage immer, ob das Du-Format für das Podcast-Format in Ordnung ist, weil es für die Einfachheit sehr auflockernd ist. Und Herr Gerhardt hat mir gesagt, wir können das grundlegend schon machen, aber ich bin eigentlich von der alten Schule. Und besser wäre es, wir lassen es im Gesamtkontext so, wie es ist. Das als kleines Intro. Herr Gerhardt, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Sehr gerne, freut mich, da zu sein. Und freut mich auch, dass Sie das mit Persi machen.
Selbstverständlich.
Super.
an dieser Stelle noch vielen Dank an PureMotion Media, die uns hier mit Technik, Video und Ton wie immer zur Verfügung stehen und das Ganze ins richtige Licht setzen. Herr Gerhardt, wir haben in unseren Interviewreihen immer den gleichen Opener. Jetzt sind Sie heute eine gestandene Persönlichkeit, haben viel erreicht, haben viel erlebt. Stellen Sie sich vor, Sie würden nochmal umziehen in eine neue Nachbarschaft und jetzt geht es in den Frühling, wir haben vielleicht bald das erste Grillfest und Sie sind eingeladen. Und dann fragt Sie der Nachbar am Grill dann, Herr Gerhardt, was machen Sie eigentlich?
Na, das ist eine gute Frage dann. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen überlegen und je nachdem, wer mir gegenübersteht, würde ich dann entweder den Professor raushängen, weil ich ja mein Hauptberuf, oder ich würde reden, ich bin Hotelier. Die zwei Sachen würde ich sagen, alles andere würde ich mir erstmal schenken.
Aus welchem Grund würden Sie sich das schenken?
Weil das dann so weit geht. Und manchmal wird man ja erschlagen von der Vielzahl der Sachen, die ich parallel mache. Es gibt ja viele Leute, die sagen, das geht gar nicht, das kann man nicht so viel machen. Bisher ging es, also es wird schwächer, aber noch funktioniert es. Und dann erstickt man auch manchmal ein ordentliches Gespräch. Gerade wenn die Leute einen nicht kennen, dann sollte man auch nicht so auf dicke Hose machen.
Ja. Eine sehr schöne Haltung. Lassen Sie uns trotzdem mal einen Schritt zurückgehen. Wo hat Ihre Reise begonnen? Wie sind Sie aufgewachsen? Was ist denn so die ersten Schritte gewesen, bevor wir dann diesen Blumenstrauß entstehen lassen und uns in den Einzelheiten ein wenig vertiefen?
Ja, wenn Sie wirklich wissen wollen, wie ich aufgewachsen bin, dann geht man ja in die Kindheit zurück. Ja. Wohlbehütet, in einem Akademikerhaushalt, mit sozusagen zwei Vätern, einem richtigen, der in Bonn Lobbyist war, und ein Stiefvater, der war Pfarrer. Dadurch habe ich vielleicht das eine oder andere gelernt zu erzählen. Ja. Und bin dann ganz normales Abitur gemacht, bin dann ganz normal zur Bundeswehr, also für uns normal in der Familie. Und dann habe ich aber den nicht für uns normalen Weg eingeschlagen, gesagt, ich möchte jetzt eine Lehre machen. Und mich hat am meisten interessiert, so Menschen kennenlernen war damals so ein Thema, ins Ausland kommen, weil ich auch als Jugendlicher häufig im Ausland war. Und dann bin ich wirklich in eine Berufsberatung reingegangen. Spielt jetzt nicht so eine große Rolle hier, aber die haben dann erzählt, na, es gibt dies, das und jenes. Unter anderem gibt es auch die Hotellerie. Und daraufhin bin ich dann auf die Suche gegangen nach einer Lehrstelle für Hotelkaufmann und dann habe ich den gelernt.
Was hat Sie daran gereizt, gerade wenn Sie ja, Sie sind in Westdeutschland groß geworden damals, das vielleicht noch als
Information? Stuttgart.
Stuttgart.
SCA ist also nicht sächsisch, sondern schwäbisch.
Ich habe es fast vermutet. Gut. Was hat Sie dann in die Hotellerie getrieben, wenn Sie sagen, Ihr Elternhaus hat dazu eigentlich keinen Berührungspunkt?
Ja, es ist tatsächlich dieses, mir hat es Spaß gemacht, mit fremden Leuten zusammenzukommen. Also dieser direkte Kontakt, den man ja in der Hotellerie sehr stark hat, außer in der Küche. Aber ansonsten hat man viel mit den Gästen zu tun, Sprachen benutzen und dann immer dieses in dem jungen Kopf drin, ich gehe dann später ins Ausland. Und das waren so Anreize, die nicht in so vielen Berufen möglich sind umzusetzen. Und deshalb habe ich mich halt dann für die Hotellerie entschieden. Bin ja das erste Mal, dass in unserer Familie jemand eine Lehre gemacht hat, damals nicht Ausbildung, sondern Lehre. Und hat sich dann auch sehr schnell gezeigt, dass das eine hervorragende Entscheidung für mich war, obwohl damals ja die Verhältnisse bei so einer Lehre nicht, ähnlich vielleicht manchmal wie heute noch, aber vom Grundsatz her schon recht hart waren. Also kein Wochenende frei, verschiedene Freundinnen verloren dadurch, dann nachts gearbeitet, damals 9 Stunden, war nicht. Und trotzdem war damals schon, ja, das halt Spaß gemacht. Mir hat das Freude bereitet, ich habe Glück gehabt, dass es das wirklich so war, wie ich das wollte. Und dadurch hat mich das nicht so besonders geschmerzt.
Also Sie haben das Bild, was Sie sich vorgestellt haben von der Hotellerie, auch so tatsächlich vorgefunden?
Witzigerweise ja, weil ich mir nicht so viel Gedanken gemacht habe darüber, sondern die Punkte, die ich gerade genannt habe, die waren für mich wichtig und die gab es dann in der Hotellerie. Ich hatte das Glück, einen mittelständischen Lehrbetrieb zu haben und da alles machen zu dürfen. Und dieser Lehrbetrieb war eben dem Südfunk, damals hieß es Südfunk, in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Und dann sind halt so Leute wie, ja, die Stones sind nicht zu uns gekommen, frecherweise. Die waren im anderen Hotel bei der Konkurrenz. Aber Schauspieler, Kurt Jürgens oder so, Leute, Hildegard Knef durfte das Frühstück bringen, was natürlich der Hammer war, ja. Und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich was erleben dürfen. Auch im Service, also auch die Bands, die bei uns dann gastiert haben, dann bedienen dürfen. Warum? Weil ich halt Sprachen konnte. Und das war so ein großer Vorteil, weil es war damals nicht normal, dass man dreisprachig ist, also Deutsch, Französisch und Englisch. Und dadurch haben sie mich dann immer vorgeschickt. Ja. Die Frage habe ich jetzt lang beantwortet, aber die kurze Version heißt ja, ich habe genau das vorgefunden, was ich mir nicht vorgestellt hatte, weil ich mir nichts vorgestellt habe. Sondern ich habe das halt vom ersten Tag an extrem gern gemacht. Und dann kommt noch was dazu, der Unternehmer, der das Haus geführt hat, der hat noch jeden einzelnen Mitarbeiter von den 100 gekannt und hat sich um jeden einzelnen auch einen Kopf gemacht, obwohl er ein richtiger Patron war. Das kennt man heute kaum noch, aber mittags um 1:30 im Restaurant mittendrin, der beste Tisch war für ihn reserviert und die armen Lehrlinge, so wie ich, mussten dann servieren. Also sehr klassisch, aber er hat sich gekümmert, wie ein Mentor. Und wenn Sie so jemanden haben, der Ihnen das beibringt und Chancen gibt, dann macht das natürlich auch viel aus. Ich durfte in der Herrenbar Barkeeper lernen, Herrenbar tatsächlich Herrenbar. Da waren die einzigen Damen dann manchmal mit Pudel und so. Also das war wirklich noch eine spannende Zeit eigentlich. Und das hat mir halt ja, unglaublich viel Spaß gemacht. Auch Cocktails zu mixen, Gäste einzuchecken, zu kassieren, Blumen hochzubringen, Koffer tragen. Alles cool.
Die ganze Welt, die ganze Klaviatur der Hotellerie.
Ja, mit Ausnahme damals in der Lehre Hotelkaufmann, war ja Kaufmann. Ich musste nicht in die Küche, da war ich auch heilfroh. Das habe ich dann später irgendwann gemacht, aber ansonsten alles, ja.
Dann vielleicht eine kurze Frage an unsere jungen Zuhörer, die es vielleicht ebenfalls in die Hotellerie in der heutigen Zeit zieht. Würden Sie denen nahelegen, in ein kleines Haus zu gehen, in ein großes Lokal, inhabergeführtes Unternehmen, oder würden Sie raten, zur Kette zu gehen?
Tja, das hängt davon ab, was man später machen will. glaube ich, primär. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in meinem mittelständischen Haus, hatte mir gar nicht so einen Kopf gemacht. Ja, wird schon irgendwie weitergehen, dann auch ins Ausland, war ja für mich wichtig. Aber wenn man wirklich ins Ausland will und wenn man eine strukturierte Karriere machen will, strategisch geplant von den Eltern oder von einem selber, dann geht man besser in Konzern, weil der Konzern bietet einem halt in der Regel wesentlich mehr Möglichkeiten. Ist alles klarer, nochmal das Wort zu benutzen, strukturiert. Wenn man aber hands-on lernen will, wenn man so ein typisch wie ich, dann, dass man das gerne macht und dass man halt sich freut, wenn man bedienen darf und dann nicht so viel lernt erstmal, so, oder learning by doing, dann sollte man zum Mittelständler gehen. Und da gibt es ja dann auch wieder große Differenzen zwischen den ganz Kleinen, die vielleicht 20 Zimmer haben, die aber die werden in der Regel kein Azubi ausbilden, und dann die Mittelgroßen, die sehr, sehr gute Ausbildungsbetriebe übrigens sind, sodass man heute noch sagen kann, wenn man die Skills erwerben will, dann ist vielleicht so ein Mittelständler besser, weil man da mehr machen darf, mehr Freiraum hat, mehr machen muss, aus einer anderen Warte betrachtet. Ja.
Vielen Dank für die Einschätzung. Sie haben die Ausbildung zu Ende gemacht, da war die Passion dann da. Wie ist es dann für Sie weitergegangen?
In der Lehre habe ich, ja, ich habe es ja tatsächlich zu Ende gemacht, ja, selbstverständlich. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich einen weiteren Mentor in dem Betrieb hatte, der war damals der stellvertretende Direktor, würde man sagen. Und der hatte eine neue Stellung dann irgendwann angenommen als Direktor von einem Sport- und Tagungshotel in Deutschland. Und der hat mich dann gefragt, ob ich direkt von der Lehre nicht sein Stellvertreter werden will, was natürlich eine unglaubliche Chance war und die ich mir auch hart erarbeitet habe, wie ich ja schon sagte, durch viele Stunden Arbeit. Auf jeden Fall fand er das ganz gut, wie ich es gemacht habe, und der hat mich dann direkt rübergeholt, dann zu sich in den Betrieb als Stellvertreter. Und so, dass ich dann nicht im Lehrbetrieb oder im Zweigbetrieb des Lehrbetriebes geblieben bin. Und dann war ich bei dem als Stellvertreter. Heute würde man sagen, in charge of F&B. Damals wusste ich noch gar nicht, was F&B ist. Also ich musste das Restaurant machen. Ich war sozusagen der Vorgesetzte vom Oberkellner. Die Dienstpläne schreiben, halt alles das, was so eine Führungskraft, aber eine einfache Führungskraft halt in so einem Hotel macht. Stark nochmal geprägt von der Gastronomie. Nicht das Hotel, sondern meine Tätigkeit. Und ich musste da auch Sachen machen wie die tägliche Kassenabrechnung. Die wurde also nicht so wie heute vorne gemacht im Frontoffice oder Frontdesk, sondern hinten. Und dann musste man bis zum letzten Pfennig, musste ich nachweisen, dass alles da war. Es gab also keine Differenzen, die wurden nicht akzeptiert. Und das ging wirklich damals um noch manchmal einen Pfennig. Damals habe ich dann gelernt, diese Pingeligkeit, ja, im Controlling. Und das ist mir bis heute geblieben. Ja. Aber mit Schrecken denke ich dran, wenn es nachts nicht gestimmt hat. Um 1 Uhr hast du halt nochmal alles nachgerechnet, bis du den Pfennig gefunden hast. Ja, und muss dranbleiben. Gelernt.
Wie lange waren Sie dann da?
In dem Haus war ich dann 3 Jahre und bin dann aus diesem Haus dann direkt gegangen zum Studium. Hintergrund war, dass ich schon glücklich war mit meiner Position und auch andere Chancen sich mir aufgetan haben. Aber ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, dass ich in einer Verhandlung war über eine Tagung von einem großen Automobilkonzern, die wollten zu uns. Und mein Gegenüber, es waren 2, ich war alleine, sozusagen auch noch Verkäufer. Und die hatten dann beide, obwohl sie nicht viel älter waren als ich, vielleicht so 5 Jahre älter oder so, hatten die Titel auf dem Visitenkärtchen. Und das hat mir so das Gefühl gegeben, die sind dir überlegen. Und das ist im Verkauf ja ganz schlecht. Und um mich auf eine Ebene zu bringen, habe ich gesagt, naja, jetzt gucke ich mal, was es so gibt am Studium. Und damals wurde ganz neu eingerichtet innerhalb des Tourismusstudiums, was schon eine Weile gab, noch nicht sehr, sehr lange, der Bereich, nennen wir es mal, Hotellerie. Und dann bin ich halt da zum Studieren gegangen, habe einen Schnelldurchlauf gemacht und war dann einer von den ersten drei Abgängern in diesem Spezialbereich Hotellerie. Habe also auch das studiert, was ich vorher gemacht hatte, natürlich mit dem Problem, dass ich immer dachte, ich weiß alles besser. Und zweite Problem, ich musste mir mein Studium ja verdienen, habe zwar so eine Apanage bekommen, aber das hat natürlich nicht gereicht und habe mir dann mein Studium verdient in der Nacht, indem ich halt Discos, hieß das damals, die Clubs von heute, dann auch da als Geschäftsführer mir halt das Geld, was ich gebraucht habe für mein normales Leben, dann verdient habe. Ja. Damals ging es mir ganz gut wirtschaftlich, ja, im Studium.
Das bedeutet, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, das Studium haben Sie gemacht aus persönlichen Gründen. Also ja. Nicht, weil Sie das Gefühl haben, Sie brauchen es fachlich, sondern Sie brauchen den Titel, um für sich selbst auf Augenhöhe zu kommen.
Ja, ich wollte einfach gleichwertiger Gesprächspartner für andere sein. Es ging tatsächlich nicht um die Inhalte primär. Natürlich habe ich dann das gemacht, was ich schon mal, wo ich schon was konnte, nämlich Hotellerie. Aber ich wollte nicht unbedingt nochmal lernen. Das war ja auch ursprünglich nicht die Intention. Deshalb habe ich eine Lehre gemacht und bin nicht zum Studieren gegangen. Aber dann schien mir das opportun und bei so einem Schnelldurchlauf, den ich glücklicherweise hingekriegt habe, mit nur 3 Jahren studieren, was damals extrem war, dadurch ging es dann. Also ich war sozusagen geparkt, aber es war jetzt nicht so unbedingt meins. Also ein Studium schon muss man mögen und ich habe halt die Nacht mehr gemocht und dadurch ist manchmal das Studium auch liegen geblieben. Und vielleicht darf ich dann nach vorne springen, leider liegen geblieben, weil im Nachgang habe ich einen Beruf oder eine Position bekommen, wo ich all das, was ich studiert hatte, gebraucht hätte. Jetzt hatte ich es aber nicht drauf. Ich habe zwar eine ordentliche Note gehabt, aber ich hatte es nicht drauf. Was habe ich also machen müssen? Im Schnelldurchgang innerhalb von, sagen wir mal realistisch, 4 Monaten das gesamte Studium nochmal durchpauken. Okay. Weil die natürlich alle gedacht haben draußen, hey, der hat studiert, ja, der muss das wissen.
Ja.
Noch nie davon gehört. Also nachts hingesessen, neben einem Job, ja, herausfordernden Job und demanding würde es heute heißen, habe ich dann halt das Studium nochmal in ganz, ganz kurzer Zeit nochmal die wichtigen Sachen mir angeeignet.
Nochmal richtig gelernt quasi. Erlauben Sie mir noch eine persönliche Frage. Würden Sie im Nachgang, ungeachtet Ihres Lebensweges, der natürlich wunderbar funktioniert hat, sagen, dass der Titel wichtig war? So wichtig war, wie Sie dachten, dass er ist?
Gute Frage. Also ich glaube ja. Ich hätte zum Beispiel die nächste Position nicht bekommen ohne diesen Titel. Ist ja kein Titel, sondern ich habe halt ein Diplom gehabt. Und schon allein dafür war es wertvoll, weil ich ja eine gescheite Position oder einen gescheiten Beruf dann nochmal gelernt habe, nämlich den des Beraters. Aber ja, also ich glaube schon, dass Ausbildung, jetzt im Nachgang betrachtet, schon ganz wichtig ist, einmal für einen selber, ist mal auch geblieben. Und war auch, dass es da draußen immer noch schon von Interesse ist. Also besonders am Berufsanfang. Ich habe ja viele, ich sag mal, Kollegen oder Partner, die auch kein Studium gemacht haben, weil Hotellerie ist nicht so ein studierten Job. Ja. Und da gibt es Führer von mittelständischen Konzernen, die sich immer noch ärgern, dass sie es nie studiert haben. Am Anfang ist das aber relevant, aber die werden ja nie gefragt. Und keiner von den CEOs hat da stehen, ich bin Diplom-Kaufmann oder so irgendwas. Das ist irrelevant, interessiert auch niemand. Das heißt am Anfang ja.
Das ist ein Ticket, eine Eintrittskarte.
Ja.
Okay. Dann würde ich gerne weitergehen im Weg. Sie waren dann Berater. Wie sind Sie Berater geworden? Wieso haben Sie die Hotellerie quasi verlassen? Also Sie haben sie ja nicht ganz verlassen, aber...
Ja, also verlassen wollte ich sie nie. Und hatte mir aber überlegt, dass ich während des Studiums irgendwann mal überlegt, dass wenn ich dann 30 irgendwie bin oder 35 und ganz viel kann und weiß, dass ich dann Berater werde. Das war so eine Vision, warum auch immer. Und hatte dann das Pech, dass mich der Entwicklungsdienst nicht genommen hat. Ich wollte also in den Entwicklungsdienst gehen mit meinem großen Wissen. praktischen und theoretischen nach dem Studium. Die haben mich aber nicht genommen, weil ich halt doch nicht so ein großes Wissen hatte in der ihren Augen. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich über eine ganz normale Anzeige gestolpert bin, wo sie eine Beratungsgesellschaft, einen Betriebsberater-Anwärter, so hieß das tatsächlich das Ding, gesucht haben mit einer Ausbildung und einem Studium. Also ziemlich genau passend auf das, was ich bisher gemacht hatte. Und dann habe ich mich da halt beworben. Also ganz normal, wie Glück, Zufall, keine Ahnung, ein Zeichen. Bin da tatsächlich auch genommen worden. Aber als Betriebsberater-Anwärter, das muss man sich heute so vorstellen, wie ein Trainee, aber keiner, der in der Struktur trainiert wird, sondern ein Trainee, der halt überall eingesetzt wird und dafür sehr wenig Geld bekommt. So war das auch.
In welcher Branche waren Sie dann nächstes? Also was war der Schwerpunkt des Beratungsunternehmens?
Hotellerie, Gastronomie, Tourismus damals.
Und was haben Sie praktisch getan?
Mittelständische Betriebe beraten, tatsächlich beraten, Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemacht für neue Konzepte gestrickt. In der Anfangsphase habe ich auch noch Speisekarten gemacht für Betriebe im Sauerland und habe mit denen eine Speisekartenanalysen gemacht, Renner, Penner und so weiter. Also gibt es ja ganz viele Sachen, aber wirklich die beraten, im wahrsten Sinne des Wortes beraten, heißt nicht ein Gutachten schreiben. Aber wir haben auch viel für die Banken gearbeitet, die gesagt haben, das läuft bei dem schlecht, macht irgendwas, die Wareneinsatzquote ist zu hoch, die muss runter oder die wussten das gar nicht, dass sie zu hoch ist. Haben wir analysiert, also ganz normale Managementberatung. Und aber auch parallel immer mal wieder Gutachten geschrieben für Gerichte oder so ähnliches, also später, nicht ganz am Anfang. Diese Beratungsgesellschaft war damals Marktführer in Europa, heißt aber gar nichts. Also wir haben von Deutschland aus auch ein bisschen Spanien gemacht, weil damals gab es noch sehr viele Investitionen der Deutschen in Spanien. Und so bin ich dann von Düsseldorf aus auch ein ganz bisschen in Deutschland rumgekommen. Und die haben sowas, ein großes öffentliches Projekt haben die teilgenommen, diese BBG, nämlich um Humanisierung des Arbeitslebens. Und damals im Rahmen dieser Humanisierung des Arbeitslebens, das war ein Monsterprojekt über viele, viele Jahre, vom RKW damals, Rationalisierung, wie kriegt man die Küche zum Beispiel besser hin, da haben wir so Sachen wie Vakuumieren, was ja heute völlig gang und gäbe ist, tatsächlich erfunden, wir hatten in den Büros stehen die Geräte, und haben dann Braten vakuumiert und geguckt, wie lange er hält. Ja. So, also solche Projekte wurden da auch gemacht, ziemlich groß. Und das habe ich dann alles halt auch gemacht, ganz am Anfang als Betriebsberater, Anwärter und am Schluss dann nach 3 Jahren als Projektleiter.
Das bedeutet, dort haben Sie dann verschiedene Hotels gesehen, verschiedene Hotels aufgewertet, wirtschaftlich besser dargestellt und das quasi dort weitergelernt.
So kann man sagen, und parallel ein bisschen auch Konzeptionen gemacht. Also wenn jemand neu eingerichtet hat, dann kamen die schon und haben gesagt, nicht nur Funktionalität, sondern welchen Stil sollen wir machen. Also so ein ganz bisschen schon in die Richtung rein, die ich dann später ja sehr viel mehr betrieben habe. Also konzeptionelle Arbeit zusätzlich zur rein betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen Arbeit.
Was haben Sie nach den 3 Jahren gemacht?
Bin ich Juniorpartner geworden in einer ebensolchen Gesellschaft, der damals K&P Consulting, Juniorpartner hieß, in der Münchner Dependance hatte ich 40%. Und mein Seniorpartner war, den kannte ich schon von vorher, der war aber, ist da auch ausgestiegen aus einer Partnergesellschaft, der Gesellschaft, wo ich war. Auf jeden Fall, der hatte die 60% und das war ein genialer Verkäufer. Ein rein konzeptionell arbeitender Mensch, der sich auch viel beschäftigt hat mit Großküchen. Viele der Großküchen, auch hier in Dresden, sind durchaus von ihm noch beraten worden, weil er immer noch tätig ist. Auf jeden Fall war ich da mit 40% dabei. Und wir haben dann zusammen auch relativ schnell Innenarchitektur angegliedert. Und da waren wir dann innerhalb von einem Jahr in der Innenarchitektur mit 30 Innenarchitekten in Düsseldorf und München Marktführer und wir haben uns nur gekümmert um Kneipen. Damals sind erfunden worden von uns, immer das Wort erfinden, ist komisch, aber wir haben die ersten Hausbrauereien gemacht in Deutschland, eingerichtet. Wir haben, wie hieß das, Leitgastronomie, das kennt man heute gar nicht mehr. Die Brauereien brauchten Gastronomiebetriebe, die sozusagen fürs Image der Brauerei gut waren. Also nicht nur einfach eine Kneipe, sondern so
das Radeberger Brauhaus, Watzke.
Ja, oder das wäre auch sowas wie Pflaumenbaum, weiß ich nicht, für eine bestimmte Brauerei oder jemand. Also wir haben uns bemüht, dann haben wir erfunden, die Kommunikationstheken. Es war damals, gab es das gar nicht, da gab es immer nur die geradlinigen Theken, so, ja, Longline. Und wir haben dann immer wieder dieses erfunden, nee, wir haben es halt gemacht und gesagt, nee, die Leute wollen sich doch unterhalten, das kann man in der Reihe ja nur mit dem und dem. Also machen wir Bögen rein und so weiter und so fort. Und da haben wir uns dann ausgetobt und sind, das hat auch gut funktioniert. Dann haben wir als nächstes Themengastronomie gemacht, also Strandkorb, da war auf einmal wirklich Sand drin. Das gab es alles vorher nicht. Und dann haben wir das halt durchgespielt. Aber stark gastronomisch geprägt. Und erst später haben wir dann auch Hotels ausgestattet, ja, konzipiert, sagen wir so. Aber Anfang war wirklich Gastronomie.
Da sind Sie aber immer noch als Partner unter fremder Flagge gesegelt.
Juniorpartner und als P-Partner, genau. Das war da und dann habe ich für mich mir wirklich überlegt, ob das jetzt so mein Ding ist mit dieser vielen Innenarchitektur und konzeptionellen Arbeit, kommend aus dem Kaufmännischen. Und habe gesagt, nee, eigentlich will ich wieder zurück in diese Managementberatung oder stärker, die haben wir ja auch gemacht, aber da fühle ich mich wohler und ich will nicht so stark in der Gastronomie, sondern mehr in der Hotellerie tätig sein und habe mich dann mit meinem Partner geeinigt und habe die restlichen 60% erworben von der Dependance in München und habe sie dann umbenannt in einem ganz, ganz alten Namen, den ich extra gewählt hatte, damit ich als junger Mann wenigstens einen Namen habe, der altehrwürdig klingt. Und damals gab es ja noch keine, also sie gab schon, aber sie war nicht so schlecht beleumundet, die Treuhandanstalt. Also habe ich damals das ganze Ding Treugast genannt. Am Anfang haben wir gesagt, du spinnst, grau war die Hausfarbe, alter Name, wo so ein bisschen das Gefühl aufkommt, hey, die gibt es schon immer. Dann kommt da so ein damals 28, 29-Jähriger. Aber es hat funktioniert. Die Treugast heute ist nach wie vor so ein Marktführer vielleicht in dem Bereich in Deutschland, aber halt für die klassische Gutachten, Beratung, Hotellerie. Ja, das war dann der nächste Schritt. Damit war ich alleine als Startup nochmal. Ich war vorher schon Startup. Ich hatte es, glaube ich, kurz erwähnt mal. Ich bin tatsächlich in München, als ich angefangen habe, war ich eine One-Man-Show mit dieser Dependance und hatte es kein Büro, klar, woher. Und da hat der Messegastronom in München, der fand mich halt ganz nett und warum auch immer, ich habe ihn mal unterstützt bei einer größeren Sache. Und dann hat er mir sein altes Küchenchefbüro gegeben im Souterrain auf dem Messegelände in München. Und das war mein Büro, bis ich dann ein halbes Jahr später mir ein Büro erlauben konnte. Und dann war ich eine Weile alleine halt, One-Man-Show. Und irgendwann habe ich das Personal um 50% aufgestockt. Schauen wir mal 1,5. Ja. Und so ging es dann immer weiter.
Also quasi, Sie waren am Anfang selbstständig als Berater und dann sind Sie zum Unternehmer gewachsen mit der
Treugast. Genau, in dieser Reihenfolge, völlig richtig. Ja.
Und dort haben Sie dann das Gleiche weitergemacht und dann sind Sie ja auch in die Restrukturierung quasi in Konzeption reingegangen.
Also das sind wir ja erst später gegangen, also in 95 haben wir angefangen. Auch das wieder so ein witziger Zufall. Damals gab es das in der Hotellerie noch nicht, dieses Thema, wie Sie es genannt haben, Restrukturierung oder Sanierung und Interimsmanagement. Diese Begriffe gab es einfach in der Hotellerie nicht. Und nach der Wende, dann gab es den Bedarf aber für solche Sachen, aber es gab es immer noch nicht. Und dann kam eines Tages eine Bank die hatte, für die haben wir ein Gutachten erstellt für ein ostdeutsches Hotel und das nicht so gut performt hat wie damals sehr viele Häuser. Und dann haben die gesagt, ja, jetzt habt ihr ein schönes Gutachten. Der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, jetzt habt ihr ein schönes Gutachten verfasst, jetzt macht es auch. Und gesagt, ja, wieso machen? Ja, ja, schon, aber das ist in Ordnung, das Gutachten ist schön, aber Sie können sich's überlegen, Herr Gerhard. Sie haben 14 Tage Zeit, tatsächlich, hat er so gesagt. War noch so ein alter Banker. Und entweder Sie machen das, Sie setzen das um, oder Sie machen es halt nicht und setzen es nicht um, aber denken Sie dran, die Bankenwelt, wir sind sehr wenige. Und wenn Sie es machen und Erfolg haben, ist gut für Sie. Wenn Sie es machen, haben keinen Erfolg, also kriegen Sie nicht hin, was drin steht in Ihrem Gutachten, nicht gut für Sie. Und wenn Sie es gar nicht machen, noch schlechter. Ja, also ein gewisser Zwang. Und dieses hat dann, habe ich wirklich ernsthaft überlegt, ob unsere Firma das kann. Dann haben wir gesagt, ja klar, wir kommen ja aus der Hotellerie.
Wie groß war Ihr Unternehmen zu dem Zeitpunkt?
Da waren wir 8 Leute.
Darf ich fragen, welche Stadt Sie das denn umgesetzt haben?
Oder ja, das war in Leipzig. Das allererste Haus war in Leipzig. Und damals, dieses erzwungene Haus, ja, das war in Leipzig. Und dann haben wir das gemacht, was im Gutachten drin stand, noch ein bisschen was draufgesetzt. Und unsere einzige Intention war ja, das Ding wieder so schnell wie möglich wieder im Markt marktfähig zu machen. Und das hat funktioniert. Und das war der Beginn vom Turnaround-Management, also der späteren zweiten Gesellschaft, der praktischen Gesellschaft, der Hotellerie, Treugast-Hotellerie. Und da haben wir bis heute, sind es über 200 Betriebe, die da übernommen wurden, manchmal nach einem Jahr wieder in den Markt gegeben wurden, manchmal nach 3 Jahren. Manche führen wohl auch länger oder haben geführt länger, solange ich dann noch mit dabei war. Und ja, und 200 Betriebe, das ist schon recht viel, da haben sie dann schon alles Mögliche erlebt, ja.
Geben Sie uns mal ein bisschen Insights. Bedeutet so ein Turnaround und so ein Aufhübschen und Wiederherstellen eines Hotels, dass Sie damit auch Investor wären oder verdienen Sie rein eine Beratungsleistung, die halt dementsprechend teuer mit der Expertise wird?
Es ist nicht rein, weder noch. Also Investor sind Sie auf jeden Fall nicht. Das mal nicht, man kauft nicht die Immobilie, sondern man macht nur den Betrieb schick. Und das Ganze nennt sich dann Ertragswertsteigerung, weil damals schon bekannt war, dass ein Wert von einer Hotelimmobilie eigentlich nicht die Immobilie ist, sondern nur, wenn die betrieben wird. Eine Immobilie, die zu ist, kostet nur, die hat einen Minusertragswert. Ja. So, und dann hat sich das durchgesetzt, dieser Gedanke, und dafür waren wir zuständig. Aber wir sind nicht als Berater nur reingegangen, sondern wir haben es auch operativ umgesetzt. Das heißt, in diesem ersten Betrieb, da war ich tatsächlich eine Woche Berater von München aus und eine Woche bin ich da als GM gesessen und habe dann den Job des GMs gemacht und habe dann den Betrieb halt weitergebracht. Nur halt nicht Vollzeit, sondern Teilzeit. Und das war das Besondere, dass wir auf der einen Seite unsere Leute, sagen wir mal, also alle Mitarbeiter, die dann die Projekte bekommen haben, kamen aus der Hotellerie, hatten praktisches Know-how, das sie anwenden konnten, hatten aber auch, sagen wir mal, betriebswirtschaftliches Know-how und die Guidance von der Firma. Und damit hat der Berater auf einmal das Umsetzen gelernt, was dazu geführt hat, dass er als Berater draußen sagen konnte, meine Beratung, mir kannst du glauben, weil wir sind keine, wie man ja so nett sagt, die Berater sind wie die Eunuchen, sie wissen, wie es geht, aber können es nicht. Ja. Und diesen Spruch, der hat dann bei uns halt nicht gegolten. Und das war dazu geführt, dass es relativ schnell vorwärts ging. Wir hatten in der Blütezeit bis zu, ja, ich möchte es nicht übertreiben, bis zu 35 Betriebe auf einmal. Und die wurden damals in der Matrixstruktur geführt, das heißt im Betrieb ein GM oder ein Resident und daneben ein ihm gleichgestellter oder übergeordneter Berater, sodass ein Berater vielleicht 3, 4, 5 Projekte hatte, die er betreut hat, zusätzlich zu seiner Beratungstätigkeit und die GMs haben die Umsetzung fortgemacht. Ja, aber im ersten Betrieb habe ich ja alles gemacht.
Wie viele Leute waren Sie dann?
Da waren wir am Schluss dann 50 ungefähr, wenn wir unsere ja, Versammlungen einmal im Jahr Kickoff oder so gemacht haben, da waren es um die 50. Also man würde heute sagen, mittleres Beratungsunternehmen. Nicht mehr eine Klitsche, aber auch noch keiner, überhaupt nicht von den Großen.
Was für einen Umsatz haben Sie da gemacht mit den 50 Leuten?
Kann ich Ihnen gar nicht mehr so sagen, also, und würde es Ihnen auch wahrscheinlich nicht sagen, aber es ist nicht vergleichbar mit Roland Berger oder so, weil die Tagewerkssätze, die ja relevant sind, oder die Gelder, die man verdienen kann, die relevant sind, sind völlig anders wie in der Industrie oder bei einem, ich sag mal, bei einem Rechtsanwalt, die heute, machen wir mal heutige Werte, kriegt ein junger Rechtsanwalt in einer großen Kanzlei 350 auf die Stunde und ein gestandener Berater in der Hotellerie kriegt am Tag vielleicht 1200 durch, also 3 Stunden. Aber das heißt, da wird wesentlich schneller großes Geld verdient, was man auch an den Palästen der Wirtschaftsprüfer und großen Berater sehen kann. Wobei die gleichen Leute, die gleiche Qualifikation da ist, aber die Hotellerie zahlte halt schlechter. Und deshalb war es halt schwieriger, Geld zu verdienen. Sie müssen sich vorstellen, damals ein Gutachten oder eine Existenzgründungsberatung, es war ja kein Gutachten, hat man gekriegt am Anfang 5.000 Mark. Das war 2.500 Euro. Da habe ich aber dann gearbeitet, 6, 7, 8 Tage, ja. Also insofern habe ich es jetzt gut umschifft. Nein, ich werde die Zahlen nicht sagen. Aber die wurden alle ernährt.
Also 9- bis 10-stellige Jahresumsätze.
So viel. 9-stellig, muss ja selber rechnen.
1-stellig, 2-stellig im Millionenbereich.
Ja, im einstelligen Millionenbereich. Im oberen einstelligen Millionenbereich. Okay. Ja, danke für die Hilfestellung. Okay. Mein Studium war BWL, ja.
Oh Gott. Okay, und das haben Sie dann daraus angefangen, selber was aufzubauen, oder wie sind Sie dann daraus noch größer gewachsen? Also wie ist dann quasi der Sprung aus dem Berater hin zum Unternehmer geworden? Also Sie waren natürlich Unternehmer in dem Bereich schon, aber es ist ja dann größer geworden.
Ja, also ich war Unternehmer von einem Unternehmen, von einer Unternehmensberatung, habe mich aber so nicht verstanden, sondern habe immer gesagt, ich möchte gar nicht Unternehmer sein, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, sondern ich will Berater sein. Ich hatte mir ja nicht Berater rausgesucht, dann als zweiten Schritt, als dritte Ausbildung, um dann Unternehmer zu sein. Das war gar nicht die Intention. Warum wollte ich das nicht? Weil ich hatte als Zweitstudium Personalwesen gemacht und das ganze Gedöns mit Motivation und so mir reingezogen und hatte dann die Firma auch wirklich so sehr motivierend offenbar geführt, dass die Leute morgens auch reingekommen sind zu mir ins Büro und gesagt, toll, dass wir heute wieder arbeiten dürfen. Und habe dann, aber zu einem späteren Zeitpunkt, warum auch immer, gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Ding, diese Führung von Mitarbeitern. Hätte ich gleich im Hotel bleiben können, da ist ja im mittleren Hotel 50 Leute, jeder Couleur, brauche ich nicht. Also ich will nicht motivieren müssen, habe dann später auch den Mitarbeitern gesagt, also wenn ich euch motivieren muss, dann braucht ihr für mich nicht arbeiten. Ich interessiere mich auch für euch nicht. Ich will gar nicht wissen, wann ihr Geburtstag habt. Ihr müsst auch nicht wissen, wann ich Geburtstag habe. Ich will auch kein Geschenk von euch. Also tatsächlich, so sind die Einstellungsgespräche dann in der Folge verlaufen. Also habe ich mich überhaupt nicht verstanden, wieso der Vater des Unternehmens oder so irgendwas Furchtbares. Nee. Und bin aber in der Tat ganz praktisch natürlich der Unternehmer gewesen, der jeden Monat gucken musste, dass alle Gehälter bezahlt werden, dass die Mieten bezahlt werden, etc. etc. Also klar. Und diese Tätigkeit, die hat ja am Ende aller Tage dann doch darauf basiert, dass ich mal in der Hotellerie gelernt hatte. Und dann kam der Tag, dass halt irgendwie auch noch Kinder da sind, 2. Die waren dann auf einmal plötzlich auch da. Dann hat man sich überlegt, die Firma ist jetzt so groß geworden, in Anführungsstrichen groß, dass es vielleicht denkbar wäre, sowas zu vererben. Und dann war eine klare Entscheidung meiner Gattin und von mir, haben wir gesagt, nee, das auf gar keinen Fall. Damit presse ich die ja heute schon in irgendwas rein, da müssen die ja Hotellerie lernen oder so. Nee, das geht ja gar nicht, gell? Und dann habe ich mit meiner damaligen Steuerberaterin überlegt, wie man das hinkriegen kann. Und wir sind dann halt auf den Trichter gekommen, okay, wir gründen eine, oder ich gründe eine Holding. Diese Holding, die kauft die Beratungsgesellschaft, und in der Beratungsgesellschaft, wenn ich dann mal nicht mehr bin, dann sind da Angestellte oder Teilhaber. Und so ist dann entstanden, gegründet worden für, ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen heute 20 Jahren oder so, die Solutions Holding, da waren meine Kinder um die 10. Und diese Solutions Holding hat dann als allererstes drei Firmen gekauft von mir selber, nämlich die Treugast Unternehmensberatungsgesellschaft, die Treugast Hotellerie, Turnarounder, und die Treugast, das wissenschaftliche Institut. Und die drei Gesellschaften, und dann kamen sukzessive Leute und gesagt, willst du nicht mitmachen? Erste war tatsächlich 25 Hours, also sicherlich unser bestes Investment. Und dann hatten wir da 25% of 25 Hours, haben ein Startup mitgemacht. Dann sind wir.
Entschuldigung, die Zwischenfrage. Also bis dahin waren Sie immer Dienstleister für andere und jetzt waren Sie auch selber Hotelbesitzer.
Ja, Hotelbetreiberbesitzer.
Okay. Also Immobilien gehörten jemand anderes, aber Sie haben das, den Betrieb.
Das ist in der Hotellerie eigentlich gang und gäbe. Wir haben keine Immobilien, sondern wir betreiben, wir sind Pächter oder Manager. Genau. Und dann war ich...
Noch eine Zwischenfrage. Sind Mietverträge in der Hotellerie dann so gebaut, dass der Mietzins abhängig vom Umsatz ist?
Gibt es auch. Es gibt verschiedene Formen der Miet, bei uns Pachtverträge in aller Regel. Entweder man hat einen Festpachtvertrag, dann ist ein fester Satz zu bezahlen, oder man macht einen umsatzabhängigen oder eine Hybridform, also eine Mischung aus beiden.
Was würden Sie empfehlen?
Diese Hybridform ist ganz gut, weil dann kann man ein bisschen weniger festgeben, aber der Eigentümer profitiert davon, wenn man gut ist. Hängt davon ab, wie man das gestalten will. Ja. Aber diese Hybridform, fester Umsatz, also Garantiepacht, also nee, andersrum, Prozentpacht, mindestens aber Garantiepacht, das ist so die, wie ich finde, ausgewogenste, fairste Form. Ja. Wird nicht immer gemacht in Deutschland oder selten und nicht so viel gemacht. Warum? Weil die Banken beleihen diesen möglichen Pachteinnahme, die beleihen die nicht, sondern die beleihen nur die, das Fixe. Insofern sagen dann viele Eigentümer, nee, ich will lieber das Sichere haben und da dann 100 Euro mehr oder so und wollen den Prozentsatz gar nicht. Und der Hotelier will es ja auch nicht immer, dass die Leute ihm in die Bücher gucken. Deshalb, aber es ist trotzdem in der größeren Hotellerie ein ordentlicher Weg. Ja. Und so bin ich dann halt zum Mitunternehmer geworden und als Berater. Und dann kamen die nächsten Beteiligungen. Management Braut aus der deutschen Seereederei haben wir die Arkona AG rausgekauft damals. Und
auch eine Hotelgruppe.
Auch also eine Hotelgruppe, Stadthotels, die zur deutschen Seereederei gehört haben. Deutsche Seereederei ist der Senator Horst Rahe, der hat die AIDA, diese Schiffe erfunden. Also was Größeres, der Vater. Und der wollte seine Stadthotels loswerden, damals 7 an der Zahl. Und dann haben wir die Arkona Hotels rausgekauft, tatsächlich mit dem Vorstand, dem damaligen Finanzvorstand, dem Alexander Winter, der heute nach wie vor der geschäftsführende Gesellschafter von Arkona ist. Und ich habe das halt begleitet, quasi beraterisch, nicht als Geschäftsführer, aber mit einer entsprechenden, also mit der gleichen Beteiligung 50-50.
Als Gesellschafter und Beraterin. Ja.
Gesellschafter, Freund und Berater oder Berater und Freund.
Das heißt, Sie haben sich immer mit anderen zusammengetan. Die 25 Hours haben Sie neu gegründet oder ist das auch Bestandübernahme?
Nee, das war neu. Die meisten Sachen, die dann die Solutions sich beteiligt hat, waren neu, waren Startups. So könnte man sagen. Arkona war eine Ausnahme, aber ähnliche Form von Startup. Es waren 7 Hotels damals da, die wir dann zu 23 gemacht haben innerhalb von 10 Jahren. Und dann aber die Stadthotels vor der Pandemie verkauft haben, weil wir genial sind. Und sind auch sehr bewundert worden, das, was gerade noch hingekriegt haben. Und naja, also aber die anderen Sachen sind teilweise auch eigene Erfindungen gewesen. 25 Hours war eine gemeinsame Erfindung quasi. aber immer das Wort nochmal, Erfindung, nicht im Sinne von irgendwie, ich erfinde was ganz was Neues, sondern wir haben was weiterentwickelt. Ja, und oder eine Marke gebildet, das gibt schon im Neuerungen, die wir eingeführt haben. Aber in aller Regel Startups, ja.
Sie haben beide Hotels dann Hotelgruppen wieder verkauft, Ihre Anteile?
Die beiden Hotelgruppen, nein, sondern wir haben 25 Hours inzwischen komplett verkauft an Accor, einem Monsterkonzern, Nummer 3 oder 4 auf der Welt. Und das war aber ein längerer Zeitraum gewesen. Wir hatten erst 30%, dann haben sie nochmal 20%. Und jetzt in der Pandemie haben wir nochmal 50% verkauft. Also halten wir heute gar keine Anteile mehr an 25 Hours. Wir, die ganzen Gründungsgesellschaften sind also draußen. Und Arcona haben wir nur gemeinsam die Stadthotels verkauft, also die Verträge der Stadthotels. Und haben aber die Ferienhotels, die paar, die wir hatten, behalten. Und wir haben ja das Hotel auf der Wartburg oben, also so Weltkulturerbe, dann in Weimar den Elefanten, den haben wir auch behalten, sehr edles 5-Sterne-Hotel und noch 4 Verträge und haben dann sukzessive jetzt in den letzten 2 Jahren wieder ausgebaut. Und so haben wir in Kitzbühel, auf Rügen, auf Sylt, Usedom, da sind wir halt mit Ferienhotels vertreten, haben so eine Geschichte.
Also quasi die Basics haben sie ausverkauft und die Sternchen haben sie behalten.
Nee, so kann man nicht sagen, sondern wir haben die Stadthotels verkauft, die wir ursprünglich nur gekauft hatten, weil wir Stadthotellerie machen wollen. Aber wir haben tatsächlich strategisch gesehen, auf der Basis von selbst erstellten Gutachten, für Fremde erstellte Gutachten, dass die Ferienhotellerie in Deutschland Zuwachsraten haben wird, die über denen liegen, der gehypten Stadthotellerie. Und dann haben wir beschlossen, dass wir die Strategie der Firma ändern und dass wir deshalb ganz bewusst bei Arcona die Stadthotels verkaufen wollen. Ja. Ganz anderer Grund bei 25 Hours, da hatten wir gesagt, wir haben was gemacht, was wirklich ja, gute Raten bringt, hohen Bekanntheitsgrad hat, aber wir schaffen es nicht mehr, unseren eigenen Maximen gerecht zu werden, weil wir dazu zu klein sind. Also wir wollten weltweit expandieren. Wir haben europaweit expandiert, das haben wir gemacht. Aber schon allein der Anspruch, kennst du eins, kennst du keins, den 25 Hours ja nach wie vor hat, den kann man nicht durchhalten, wenn man zu viert sowas steuert mit einem Geschäftsführer. Da brauchst du schon eine Mannschaft. Und wenn du in Melbourne einen Vertrag holen willst, dann brauchst du irgendwie ein Development da drüben. Das hatten wir alles nicht. Und das hat halt Accor in einer Größenordnung, die schon stolz ist, haben die mitgebracht. Und deshalb haben wir gesagt, okay, lass uns überlegen zu verkaufen, dieses Baby, obwohl das höchst erfolgreich ist.
Aber Sie haben ja einen fairen Preis dafür bekommen.
Wir haben einen fairen Preis dafür bekommen, einen sehr hohen Preis, haben auch zu Gratulationen geführt.
Der ist öffentlich?
Ich meine ja, sonst der ist öffentlich. Also wir haben, wir sagen es nicht so gerne, weil das dann irgendwie so Rückschlüsse zulässt, wie ich das ausgeglichen habe, dass wir durch die Pandemie gekommen sind. So, das war jetzt ein bisschen verquast ausgedrückt. Also wir haben angefangen, das Schöne daran ist, wir haben mit dem Startup 25.000 Euro Gesellschaft zu viert angefangen, 6.250 pro Nase rein in den Topf. Und verkauft haben wir insgesamt am Schluss für 123 Millionen. So, das innerhalb von, ja, ich meine jetzt alles in allem 15 Jahren.
Also eine stolze Performance.
Kann man so sagen, eine gewisse Wertsteigerung haben die Anteile erfahren. Aber das ist natürlich die absolute Ausnahme. Und dieser Wert wurde manchmal kolportiert, aus Versehen. Deshalb habe ich ihn jetzt genannt. Aber das ist äußerst ungewöhnlich. Ich glaube, im Normalfall, wenn man mit einer kleinen Gesellschaft mit 25.000 Euro anfängt und sie dann verkauft, dann muss man nach 20 Jahren froh sein, wenn man sie überhaupt verkaufen kann, wenn sie einem eine Million bringt. Aber immer noch ist die Wertsteigerung gewaltig, oder? Deshalb, das ist ja das Schöne im Gegensatz zur Immobilie, die hat auch Wertsteigerung, in den letzten Jahren auch sehr hohe. Aber da kann man das nicht so erwarten, dass man pro Jahr wegen mir 100% Wertsteigerung hat. Das geht nicht.
Ja. Steckt ja auch eine 50. Menge Arbeit und Expertise drin.
Genau, das ist dann die andere Seite. Und manche wollen ja auch nicht verkaufen. Wir reden immer über eine Exit. Du musst ja dann das abgeben, was dir jedes Jahr Gewinne beschert hat. Also das dann weg über die Jahre. Die zahlen ja nicht freiwillig 123. Ja.
Dann haben Sie ja quasi oft genug gezeigt, wie es geht und dann auch selber gemacht. Was sind so Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten Sachen, wenn man ein funktionierendes Hotel machen möchte, betreiben möchte?
Nur ein funktionierendes Hotel?
Oder?
Ja, also es gibt ja mehrere Unternehmen bei uns in unserem Sammelsurium, aber ein funktionierendes Hotel, drei Sachen. Also das eine, es muss sich abheben von den anderen. Es muss eine klare Konzeption haben. Das ist immer ein ganz wesentlicher Punkt, insbesondere dann, wenn man kein Kettenbetrieb ist. Warum? Weil der Kettenbetrieb, der lebt über seine Marke auch ganz stark. Und da ist auch eine Konzeption dahinter.
Ein Ibis, ein Motel One.
Genau, die sind klar strukturiert, die sind halt so, wie sie sind. Und die kann man mögen oder nicht mögen, aber das kompensiert natürlich das. Aber in Deutschland sind wir sehr mittelständisch strukturiert in der Hotellerie, also viele KMUs. Und diese brauchen ein klares Profil. Das heißt, ich muss von vornherein dran denken, dass ich, wie ich mich abhebe, das Thema USP und alles Mögliche. Aber ich muss es dann, das Zweite, auch leben im Betrieb. Also nur eine Fassade bauen und das dann nicht umsetzen als Zweites, das funktioniert auch nicht, weil wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann kann ich keine Show machen. Die merken das, weil die sind ja im Hotel. Die kaufen ja nicht die Ware irgendwie aus einem Regal, sondern die sind da drin und die fühlen und spüren das. Auch bei 25 Hours mussten wir unsere Mitarbeiter so casten, dass die dem Anspruch gerecht werden und dass die Gäste sich, dass die das fühlen, dass das 25 Hours Leute
sind. Das ist was Besonderes ist in dem Fall.
Genau, also dieses Profil ganz am Anfang. Das Zweite, ich sagte schon, man sollte versuchen, eine Art Marke darauf basierend aufzubauen, also mit diesem Versprechen, Markenversprechen rauszumachen. Marke muss ja nicht national bekannt sein, sie kann regional bekannt sein, wie hier manche Gastronomien wahrscheinlich. Ja, die sind halt zur Marke geworden, da sollte man auch für gehen. Und nochmal, wenn man selber Unternehmer ist und hat mit Hotel nichts zu tun, dann muss man auch sich selbst verwirklichen. Es funktioniert alles nicht, wenn ich die Mitarbeiter und ich selber das Leben will und das auch lebe, was ich da den Gästen und den Kunden und wie auch immer erzähle. Also man muss auch sich selber bis zum gewissen Grad verwirklichen da drin. Ich bin durchaus ein Anhänger von dem, was manche sagen, nee, du kannst doch nicht das machen, was du willst, sondern du musst das machen, was die Gäste wollen. Klar, logisch. Aber wenn ich das mache, was ich will, und viele Gäste finden es toll, das ist doch viel toller für alle, weil es dann viel authentischer ist. Ja? Und das ist dann so ein Begriff der Authentizität, also das ist ganz wichtig. Ja, und dann haben wir nochmal, ich kann es gar nicht mit rein sagen, weil es gibt halt dann das Thema, das große Thema Mitarbeiter. Ich brauche passende Mitarbeiter. Und das ist extrem schwer geworden, auch in der Pandemie. Über sich selber lachen. Ich habe am Anfang der Pandemie gibt es noch Interviews, habe ich gesagt, naja, wir haben jetzt Probleme, Mitarbeiter zu kriegen, aber in der Pandemie werden sicherlich viele freigestellt und dann werden die froh sein, wenn die bei uns arbeiten dürfen. Pustekuchen. Das Gegenteil ist der Fall, die sind alle abgewandert, haben gemerkt, dass man auch woanders arbeiten kann, dass es irgendwo anders stabiler ist. Also zurückzukommen, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den ich ja so nicht auf dem Schirm habe in der Regel, wie ich ja vorhin sagte. Aber das muss schon sein. Und wenn man das im Griff hat, wenn das funktioniert, wenn die gerne für einen arbeiten, dann macht es halt gerade im Hotel viel aus. Ja? Oder wenn die gerne fürs Unternehmen arbeiten, wenn die stolz aufs Unternehmen sind. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Du hast ein klares Profil. Die Mitarbeiter kommen zu dir, nicht zu jemand anderem. Also diese Arbeitgebermarke wegen mir. Und dann haben die Spaß, wenn sie morgens kommen. Und das musst du halt hinkriegen. Und dann wird es auch ein gutes Hotel werden. Wenn du dann noch, fünfter Teil, Marketing machst. Ja? Also Marketing war das vorher schon, aber Sales. Du musst auch verkaufen. Heute geht es nicht mehr, Hotel hinzustellen und zu warten, dass die Gäste automatisch kommen. Ist nicht. Der Markt ist viel zu wettbewerbsintensiv geworden über die Jahre. Und deshalb muss man auch im Sales, nicht im Marketing, darüber gesprochen, Konzeption, im Sales gut dabei sein.
Wie sehen Sie da diesen, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, Wandel der Hotellerie von was Altehrwürdigen, von viel über Reputation, über Integrität geprägten, hin zu einem, naja, digital sehr am Internet hängenden Markt aus meiner Sicht? Findet das so statt? Wie sehen Sie das?
Ja, also die Entwicklung ist ja schon, ja, einige Jahre zu beobachten. Also wir sind gerade im Marketing, ja, nicht im Marketing, nochmal im Vertrieb, sind wir sehr internetabhängig, plattformabhängig. Wir haben ja bei mit Booking und HRS haben wir die großen Plattformen, die uns belegen, die müssen wir bedienen, mit denen müssen wir umgehen. Und wir haben aber nicht nur da die Digitalisierung im weitesten Sinne, sondern wir haben sie natürlich auch in den Betrieben. Wir haben ja das Problem, zu wenig Mitarbeiter, also müssen wir unsere Betriebe stärker digitalisieren. Wir müssen mit Robotern arbeiten. Wir haben Tätigkeiten, die kein Mensch gerne macht. Betten machen und rumputzen und irgendwie schwere Mülleimer tragen, das macht ja keiner so gern. Und da muss man sich was überlegen. Check-in-Vorgänge, wir haben Häuser mit 300 Zimmern, da sind zwei Kräfte an der Rezeption, weil mehr Stationen habe ich nicht. Das kann ja nicht funktionieren. Also muss ich das digitalisieren. Das geht in sehr großen Schritten voran. Wir sind da in der Hotellerie auch schon sehr weit, wie ich finde, gegenüber anderen Branchen. Aber wir haben halt viele Bereiche, die digitalisiert werden müssen. Nochmal das Check-in, das Check-out, das Bezahlen. Dazwischen muss ich meinen Zimmerschlüssel haben oder halt nicht. Dann muss ich in mein Zimmer gehen, dann muss das Zimmer richtig geputzt werden, dann muss ich das Zimmer wieder freischalten, dann muss ich die Buchung annehmen, dann muss die Buchung mit dem Preis verlinkt werden, dann muss ich die Rechnung erstellen und. Das sind ganz viele Vorgänge, die andere Branchen so nicht haben. Und die müssen jeden Tag funktionieren. Also das ist auf der einen Seite eine Herausforderung, Digitalisierung. Auf der anderen Seite hat die Branche sie angenommen und ist da ziemlich weit vorne. Stellen Sie sich vor, wir haben in München vor 2 Jahren aufgemacht, ein Messehotel, was man nie messen gesehen hat und damit nicht gerade wirtschaftlich erfolgreich ist. Das ist aber durchdigitalisiert. Das heißt also, alles klar übers Handy. Und machst alles vorher, reservierst, zahlst, gehst dahin, lädst das Ding, deine Zimmernummer, dann, wenn du da kommst, gehst hoch, du musst mit niemand reden. Ist aber jemand da, wenn du mit jemandem reden willst. Du kannst aber auch in den Shop gehen und da deine Cola holen, mit hochnehmen, alles über diese eine, nennen wir es jetzt mal App. Das ist keine echte App, sondern es ist halt die digitalisierte Form des Verkaufs. Gleiche QR-Codes. Noch vor 2 Jahren, da war das was Neues, dass man die Speisekarte auf dem QR-Code hatte. Das ist ja jetzt Standard. Heute kriegst du ja nicht mal mehr eine richtige Speisekarte. Was für mich tatsächlich, ja, ich sag mal so, ein Problem darstellt, weil ich immer jedes Mal sage, ich hätte gerne eine richtige Karte. Dann sagen viele Restaurants inzwischen schon, haben wir nicht mehr. Ja, und die aber ältere Gäste sind so freundlich und haben noch Print.
Ist, glaube ich, auch eine Frage vom Klientel, ja, ob das, also exakt, was man anzieht.
Ja. Und man sieht es ja an McDonald's, die haben das toll gemacht, wenn wir jetzt in der Gastronomie bleiben. Ich finde diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Bestelldinger da.
Das ach, die Terminals, ja.
Ja, genau, die Terminals, wo ich da vorher bestelle und dahin stehe. Genial, einfach genial. Ich hatte mir das damals angeschaut, als sie es erfunden haben. Scheint mal heute mein Lieblingswort zu sein. Und dann, das war in München, haben die das installiert vor, ich würde sagen, 6 Jahren, 7 Jahren. Also schon ganz, ganz, ganz früh, weil die halt auch das Personalthema hatten. Und da habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, boah, krass, da gibst du draußen, da vorne das ein, dann muss das dir ja niemand mehr annehmen. Du zahlst mit deiner Kreditkarte schon wo ganz woanders und dann stehst du nur noch hin und wartest, dass deine Nummer aufgerufen wird. Hammer. Dann haben die es 1:1 durchgesetzt, nachdem der Probebetrieb dann gelaufen ist. Und da sieht man, wie weit Digitalisierung auch wirklich Entlastung bedeuten kann.
Auf der Basis haben Sie dann letztendlich weitergemacht. Sie haben dann irgendwann die Treugastgruppe auch verkauft?
Da an Mitarbeiter, ja. Führende Mitarbeiter, 2 haben gesagt, sie würden es kaufen. Und dann haben wir da auch so einen Deal gemacht, da so einen Kaufpreis vereinbart mit einer gewissen Nachbesserung und dann haben die es sukzessive gekauft, ja. Sozusagen Earn-Out-Modell.
Sind Sie danach erst in die Breite der Investition gegangen oder war das schon währenddessen, dass Sie dann mit den Hotels, haben Sie die ersten großen Big Points gemacht, so wie man das jetzt zusammenfassen kann? Und wann haben Sie sich entschieden, das weiter aufzudrieseln mit den Investitionen?
Das ist sukzessive gekommen, entstanden, organisch gewachsen. Das heißt also nicht erst dann, sondern schon während der Beratung, weil viele von den Dingen, die da entstanden sind, sind ja aus der Beratung raus entstanden, muss man auch sehen. Und die Kontakte aus der Beratung raus. Und ich wurde ja auch nicht gefragt als derjenige, der die Innenarchitektur machen soll, sondern ich wurde als Partner gerne gesehen, weil ich mich mit Zahlen und Verträgen gut auskenne. Und also nicht so sehr den kreativen Teil, den ich teilweise auch machen musste dann, aber eher den betriebswirtschaftlichen, ja, kaufmännischen Bereich, den ich abgedeckt habe, als Berater, aber halt ohne Geld dafür zu nehmen, sondern ich war halt Teilhaber. Und so war es bei den ganzen Gesellschaften, auf die wir vielleicht ja jetzt noch kommen, da, oder bei einigen, dass wir nie kassiert oder ich in Person auch keine Geschäftsführergehälter oder ähnliches habe, Aufsichtsratsmandate mit Dotierung, sondern wir haben immer das alles gemacht, damit die Gesellschaften Gewinn machen und von diesem Gewinn leben wir bis heute.
Das konnten Sie sich ab einem gewissen Punkt dann leisten?
Ja, ich konnte mir leisten, nichts zusätzlich verdienen zu müssen, weil die Treugast ja damals mein Gehalt bezahlt hat. Ja. Und dann erst später hat man das umgestellt, dass ich halt nur noch für die Solutions tätig war, aber halt tatsächlich ausschließlich für die Solutions Holding. Und die wiederum hat Rechnungen gestellt an Töchter, aber nicht für Beratungsleistungen, sondern nur oder Ausschüttungen hat sie bekommen. Unabhängig davon darf man nicht vergessen, nicht nebenher, sondern ich bin auch Professor, allerdings nur halbtags, also 51% einer Privathochschule. Und auch das gibt eine gewisse Stabilität, aber jetzt nicht in der Größenordnung, dass ich da jubilieren würde, aber immerhin, also so kommt eins zum anderen.
Ich denke, man kann aufgrund der Zahlen, die wir gehört haben, auch sagen, dass dort das vielleicht nicht mehr der monetäre Antrieb der größte unbedingt ist, oder?
Das ist eine ganz schwere Frage. Also sicherlich für den Schwaben muss auch was bei rüberkommen, ja? Sonst macht es keinen Spaß. Und Spaß muss sein. Und deshalb, also es sollte schon diese Gewinnerzielungsabsicht dahinter stehen, wie sie ja auch unbedingt notwendig ist in einer sozialen Marktwirtschaft. Ja. Und aber ich muss nicht, sondern ich kann die Sachen inzwischen machen, die ich gerne machen würde und kann sie auch durchstehen, wenn sie nicht so performen, wie sie performen sollten.
Seit wann können Sie sich das so rausnehmen? Wie alt waren Sie an dem Punkt, wo Sie gesagt haben, ich kann das machen, was ich möchte?
Das war schon relativ lang, weil die ganzen neuen Geschichten sind ja alle deshalb gemacht worden, weil ich es wollte. Aber man darf nicht verkennen, ich hatte diese sichere Basis, einen kleinen, aber Marktführer in der Beratung für Hotellerie und Gastronomie, der mir monatlich mein Gehalt überwiesen hat durch meine eigene Unterschrift. Ja. Und das ist natürlich so eine Basis, das hilft einem schon weiter, auch wenn diese Basis natürlich immer wieder wackelig war, wie in jedem Unternehmertum, gibt es halt Höhen und Tiefen, gibt es auch in der Beratung. Aber zurückzukommen, deshalb, ich habe ja nicht irgendwie irgendwas gemacht, sondern bin ich rausgegangen und habe Unterwäsche erfunden oder, wie gesagt, Lieblingswort, also Unterwäsche mich beteiligt, sondern ich habe mich an was mit der Hotellerie beteiligt oder irgendwo, wo ich erkannt habe, hey, das könnte funktionieren und das macht Spaß. Ja, und deshalb, das ist schon sehr lange, dass ich mir das erlauben kann und ich nicht mehr irgendwas zu machen zu müssen, weil ich halt diese Basis hatte, die ich mühsam aufgebaut habe.
Selbstverständlich, da steckt natürlich viel Arbeit drin. Aber war nie der Gedanke da zu sagen, so, und jetzt mache ich einen Strich drunter und fertig. Jetzt mache ich nur noch Golf.
Ja, nee, mach Golf nicht. Nee. Ich hatte eine Golfzeitschrift, hatte ich mal, und da musste dann golfen für die Tests, aber nicht mein Ding. Aber ja, klar, ich hatte einmal gesagt, ich glaube dummerweise mit 37, 38, da ging es mir ganz gut, gesagt, mit 40 höre ich auf. Das ist hängen geblieben bei meiner Gattin. Das war natürlich ganz blöd, weil mit 40 habe ich natürlich nicht aufgehört. Warum sollte ich aufhören mit was, was mir Spaß macht? Aber wahrscheinlich war ich besoffen oder irgendwas war da. Ja. Und dann hatte ich mir noch mal so vorgestellt, na ja, kürzer treten könnte ich mir vielleicht mit 50 vorstellen. Also, und das habe ich dann aber in dem Verlauf der zwischen 40 und 50 völlig verworfen, weil nochmal zu sagen, wieso sollte ich was aufhören, wo ich Freude dran habe? Das gibt doch gar keinen Sinn. Problem, viele Unternehmer, sie können nicht loslassen. Ja? Und das wird einem ja dann immer vorgeworfen, doch, man muss natürlich loslassen können. Und meine Kinder sind ja in der Firma drin. Die haben Teile übernommen und da rede ich auch nicht rein. Also ich glaube, ich kriege das schon hin. Aber wieder was Neues zu machen und noch was Neues zu machen, das ist super toll. In dem Bereich, wo ich mich vielleicht auskenne oder auch nicht auskenne, muss ich mir es halt aneignen. Also was Besseres gibt es ja nicht. Und wenn du das noch mit 80 schaffen würdest, auch toll. Und wenn nicht, dann werden, wie gesagt, meine Kinder mir schon sagen, Vater, es reicht jetzt, ja, die verbieten wir teilweise zu unterschreiben. Wie gesagt, nur mit unserer Anwesenheit. Ja. Nicht, dass du da wieder irgend so eine neue Firma einschleppst. Ja. Ja, okay, also das zu dem. Nee, gab's nicht. Dieses, den Willen, wirklich den echten Willen aufzuhören, nee, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Also nicht wegen der Arbeit, sondern ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn macht. Nochmal, eine geht golfen, der andere setzt sich auf sein Boot, der dritte, keine Ahnung, der sitzt zu Hause und freut sich darüber. Ich habe ja auch Geschwister, die haben ja auch unterschiedliche Lebenswege und auch unterschiedliche Modelle, aber ich bin halt ein Unternehmer.
Und das, frei nach dem schwäbischen Gedankengut noch mehr schaffe.
Naja, der Spruch geht anders, aber ist okay.
Okay, dann geben Sie uns da mal noch einen kurzen Ausblick. Jetzt fast 30 Unternehmen, Beteiligung. Was haben Sie noch alles dabei? Was haben Sie noch alles mit aufgebaut?
Ja, nehmen wir die spannenden Sachen vielleicht raus aus dem touristischen Bereich. Sind zwei Sachen hervorzuheben. Da ist das Grätzl Hotel, das muss man jetzt nicht kennen, in Wien. Das erste fragmentierte Hotel Europas, eigentlich gestartet als Kunstprojekt, was ich nicht rechnen kann, weil wir haben nicht ein Gebäude, wo das Hotel drin ist, sondern viele Gebäude, wo einzelne Zimmer drin sind. Unsere Antwort auf Airbnb, aber geführt wie ein Hotel. Das ist was Besonderes und gemacht in den Sockel geschossen, wie die es nennen da in Wien. Das heißt, alte Läden übernommen und im alten Lampenschirmmacherladen, wo der pleite gegangen ist, dann haben wir Lampenschirme natürlich jede Menge drin hängen, etc., etc. Und dann kann man dann wohnen im Sockelgeschoss in einem Laden drin. Das kam ganz gut an und ist auch inzwischen seit einigen Jahren wirtschaftlich erfolgreich, was sehr verwunderlich ist, weil Housekeeping, Technik ist alles schwierig. Das ist eins und das haben wir dann noch weitergetrieben mit einem Projekt, was noch gar nicht richtig gestartet ist, aber trotzdem nichtsdestoweniger toll ist, wie wir alle finden, ist Sisters of Paradise. Und Sisters of Paradise ist so eine Sage von zwei Zwillingsschwestern, die ihren Bruder suchen, der DJ ist und der zufällig als Künstlernamen Paradise hat und der weltweit unterwegs ist, manchmal auf der Flucht, manchmal nicht auf der Flucht. Und an den Plätzen, wo sie ihn suchen, da haben wir Wohnungen gekauft. Und da können unsere Gäste diese Wohnungen mieten. Also wir haben in Riad, mitten in der Medina, in Marrakesch. Dann haben wir in Olao, also bei Faro, in der Algarve, eine sehr moderne Wohnung. Wir haben in Kapstadt an diesem Kitesurfstrand ein Haus gekauft. Also immer an den Plätzen, wo die Geschichte dann auch spielt. Und die Damen gehen auch in Clubs und gehen auch essen. Und diese Restaurants und Clubs, die gibt es. Und wenn unsere Gäste, was weiß ich, in Miami Beach, haben wir eine Wohnung da an der Wasser halt. Und wenn unsere Gäste sind auf der Reservierungsliste von diesen Clubs, wo die Mädchen drin waren, also die Töchter. Das heißt also, als Gast ist man automatisch auf der Gästeliste. Das ist eine Erlebnisreise
quasi ein Stück weit.
Ja, Sie können das erleben, was in der Saga auch beschrieben wird.
Die Saga haben Sie geschaffen oder die gab es
schon? Die Saga haben wir geschaffen, aber nicht geschrieben. Wir haben sie schreiben lassen. Aber wir haben für die einzelnen Orte definiert, was wir da haben wollen und auch die tatsächlichen Ereignisse, die es manchmal da gibt, definiert. Auch die Clubs definiert, auch die Fitnessclubs, also das gehört alles zur Saga. Also ist so eine Vermischung von Realität und Sage.
Klingt ja nach einem erlebbaren Action-Movie schon fast.
Ja, Action weniger in der Regel. Allerdings wurden wir von einem geneigten Produzierer von Filmen darauf hingewiesen, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr Action sein sollte in unserer Saga, weil wir haben die Saga sehr dezent gemacht. Das Schlimmste, was mal passiert ist, dass die Mädchen da, dass die Damen einen Autounfall hatten mit dem Auto, was es da wirklich gibt da in Marrakesch. Aber das in der Saga, ja. Und, aber okay, das sind die zwei. Und dann haben wir auch in der Hotellerie noch ein Projekt, das nennt sich Tante Alma. Das ist ganz neu, einen Schnellstart gemacht. Das erschließt sich einem nur, wie furchtbar das ist, dieses Konzept, wenn man mal reingeht auf die Seite von Tante Alma. Das sind alte Hotels, die nicht abgewirtschaftet sind, die wir einfach übernehmen und dekorieren und mit einer Geschichte versehen haben, dass Studenten, die im ersten Semester kein Zimmer kriegen, aber studieren anfangen, überlegen und dann fällt ihnen ein, dass sie eine ganz verschrobene Tante Alma-Tante haben. Und deshalb müssen das erste Semester zu dieser Tante Alma. Und sie müssen, sie wollen nicht, weil da sind überall Häkeldeckchen, Nippes, alles voll. Wenn Sie es mal im Netz angucken, dann sehen Sie, was ich meine. 16 Uhr, sehr pünktlich, gibt es ein Stück Kuchen für jeden Gast mit einer Tasse Kaffee aus der Blümchenkanne. Sonntags, 20.15 Uhr, war es, gemeinsam Tatort gucken. Und so weiter und so fort. Also wir spielen die Tante und das kommt richtig gut an im Moment gerade. Wir kriegen viele Artikel in der Zeit, eine halbe Seite bekommen, die geschlossen hat, dann von dem Journalisten hat er geschrieben. Ja, und ich habe mich dann ganz am Schluss dabei ertappt, dass ich eigentlich das Bett mal selber machen wollte, ja, was ich sehr witzig fand dann. Also der war wie bei seiner Oma. Das ist Tante Alma, das ist ein neues Konzept, schnell wachsend, weil die Leute es halt sehr witzig finden und wir nicht viel investieren müssen. Das heißt, wir dekorieren. Nochmal Häkeldeckchen. Teilweise bei eBay erstanden. Gut, da habe ich einen ganzen Fundus gekauft aus dem Auktionshaus mit allem möglichen Gruschel. Und das wurde alles verbaut. Auch von mir 20 Kartons, von mir selber. Meine Tochter war letztlich in Köln. In sehr guten Lage haben wir dann Tante Alma und dann ist er so durchgegangen das erste Mal und wen sieht sie da an der Wand hängen? Natürlich ihre Großeltern. Ja, das. Und so soll es ja jedem gehen. Das ist der Grundgedanke bei diesem Dingens, dass man sagt, oh, boah, das ist ja krass, das ist ja wie früher. Ekelhaft, du erträgst nicht. Ja. Aber es ist halt witzig. Ja, das ist das. Naja, und da sehen Sie, das ist ein Projekt, das ist ein betriebswirtschaftlich fundiertes Projekt, wenig Investitionen, gute Story. Wir haben eigenen Cartoon malen lassen dazu natürlich. Also immer alles für Insta.
Die Konzeption kommt immer von Ihnen, bei diesen Ideen, oder woher kommt das?
Die Tante Alma kommt von mir und einem Geschäftspartner. Also der hat den 16 Uhr Café erfunden. Den Rest hatte ich gemacht, weil ich ein Pop-up-Hotel machen musste, wollte, sollte. Und dann haben wir das mit einer Agentur, die auch zu unseren Beteiligungen gehört, umgesetzt. Sisters of Paradise hat der Valentin, mein Sohn, erfunden, aus bestimmten Gründen. Es gibt immer noch betriebswirtschaftliche Gründe. Hintergrund, wir haben die Wohnungen nicht irgendwo gekauft, sondern da gekauft, wo Wertsteigerungen erwartbar sind. Also immer die betriebswirtschaftliche Komponente. Aber vom Grundsatz her entstehen viele der Geschichten bei uns im Haus. Ja. Und jetzt könnte man meinen, das wäre kreativ, ist es sicherlich beim Valentin. Bei mir weniger, aber bei mir sind es jetzt dann 45 Jahre Erfahrung. Und die kompensiert mangelnde Kreativität, weil dann bauen sie die Sachen zusammen. Ja.
Und es funktioniert einfach?
Oft, nicht immer.
Das heißt, jetzt haben wir noch ein paar Mal, sei jetzt mal Hotel- bzw. Beherbergungsbranche. Was findet man noch?
Ja, wir haben Clubs. In Dresden haben wir keinen, aber wir haben in Berlin den, ja, wir geben immer damit an, das 808. Weiß nicht, ob jemand Hip-Hopper ist hier in dieser Runde, aber das ist ja die Hip-Hop-Trommel. Und das, deshalb heißen wir auch 808. Und wir sind wohl der angesagteste Hip-Hop-Club derzeit, nicht in Berlin, sondern in Deutschland. Wohl. Heißt das, weiß nicht, der ist doch gerade verstorben, der Virgil, da dieser Virgil Abloh, der für Yves Saint Laurent oder so die ganze Streetwear-Design gemacht hat, so ein ganz berühmter Designer, und der auch DJ war, und der ist einmal in Deutschland aufgetreten bei uns. Also wir haben hervorragende Bookings und haben dadurch...
Sie betreiben den Club oder Ihnen gehört der Club und Sie lassen ihn betreiben?
Wir betreiben den Club. Immer wieder das Gleiche. Wir haben zwar ein paar Immobilien, aber die spielen gar keine Rolle. Wir sind Clubbetreiber. Wir haben mit Partnern, wir sind vier in dem Fall, mein Sohn, der Valentin, der auch auflegt, also Resident ist, und als DJ. Und wir sind zu viert. Wir haben das 808, werden jetzt noch einen zweiten Club machen. Dann haben wir in Hamburg eine altehrwürdige Institution, das Mojo. Das ist weniger ein Club inzwischen, aber ist halt, morgen wäre ich eigentlich dort, um mit meinem Goldkettchen zu Haftbefehl zu gehen, aber das haben wir leider gerade abgesagt. Ich hatte mir extra zwei hübsche Damen, die den Kopf größer sind als ich, Freundin von Haftbefehl. Wir haben alles gebucht gehabt. Naja, also auf jeden Fall betreiben wir den.
Sie gehen zu Haftbefehl-Konzerten.
Ja, klar.
Großartig. Ja. Großartig.
Ich muss halt ein bisschen Bauch einziehen oder, wie gesagt, zwei Hübsche dabei haben. Sonst geht's nicht. Und der Valentin hat extra mir eine Goldkette besorgt aus Miami. Hat gesagt, okay, wenn ich mich schämen muss, dann richtig, ja. Okay. Ja, sind wir beteiligt am Legends. Das Legends gibt's aber nicht mehr. Da suchen wir eine neue Location in Frankfurt. Auch ein sehr angesagter Club gewesen und Pandemie geschädigt halt. Und wir haben in Frankfurt noch das Maxi Eisen, das ist so ein Barclub. Das ist in dem Bereich, und wir machen auch Events mit einer anderen Firma, die sinnigerweise Vater und Sohn heißt. Und da haben wir Cartier gemacht oder die Off-Berlinale-Partys machen wir. Also da, wo nur die Schauspieler und die Regisseure zugelassen sind. Heike Makatsch auflegt und so.
Also wie viele Leute sind Sie in dem Firmenkonstrukt?
Wo?
Wie viele Leute, wie viele Menschen arbeiten in dieser Firmengruppe?
Das kann ich ja leider so nicht beantworten. Also in den Gesellschaften ist unterschiedlich viel. Wie wollen Sie mir zuordnen? Die Solutions hält wegen mir 50% an den Foreheads. Die Foreheads betreiben das 808. Im 808 haben wir vielleicht 30, 40 Mitarbeiter, wenn halt der Laden voll ist. Ja. Und wie viele davon sind meine? Alle 40 oder bei Arcona 600 oder bei 25 Hours waren es mal 1200. Sind jetzt 25% von den 1200 meine? Nein, deshalb geht das nicht. Also ich werde immer wieder gefragt, wie viele irgendwie in irgendeiner Form in den Unternehmen tätig sind, an denen wir, nicht maßgeblich, aber ordentlich beteiligt sind, nicht mit 5%. Und da waren das bis zur Pandemie, ich würde sagen, zwischen 3.000 und 4.000 Leute, die in irgendeiner Form für uns tätig waren, vorrangig in den Hotelgesellschaften. Aber wir haben auch Gesellschaften, da sind gerade mal 3 oder 4 Leute, gerade in der Eventagentur. In der einen, Knock Act, da sind es 4, gerade mal 4. Ja. Und dann kommen halt die Freelancer dazu. Das heißt, ein Cartier-Jahresevent, dann sind wir auf einmal 50. Klar, brauche ich ja Bühnengestaltung und alles Mögliche. Aber gut, deshalb kann man es bei unserer seltsamen Konstellation oder außergewöhnlichen Konstellation so nicht sagen.
Verstehe ich. Events haben wir, Beratung, Clubs, Hotellerie.
Sie haben noch Beratungsunternehmen, klar, da sind wir auch noch beteiligt an ein paar Beratern, auch Kreativberatern wie Going Places in Hamburg oder auch an richtigen Beratern von früher. Die Treugast hat ja auch mal noch eine Zeit lang dazugehört. Das sind die Berater und wir sind im Sport. In den nächsten Bereichen ist im Sport unterwegs. Meine Tochter, die Ronja, kommt aus dem, hat Sport studiert, den Bachelor und den Master gemacht im Sportmanagement. Und wir, in einer Firma, der Talents and Pros, haben wir zwei Bereiche. Wir versuchen, Human Branding zu machen für die Randsportarten. Das bedeutet, wenn so eine, sagen wir mal, eine Surferin, eine Jungsurferin, deutsche Meisterin wird, dann kriegt sie eine Kiste Cola und 50 Euro. Ja. Und davon kann sie nicht unbedingt leben. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir aus ihren Brand machen, weil sie so eine gute Surferin ist, dann können wir sie vermarkten in Person. Und dann kriegt sie Sponsorgelder. Das ist der Weg, wie wir es in den Randsportarten machen. Und im Fußball, da machen wir es ganz normal. Also wir bauen Leute auf. Wir machen halt viel mit den jungen Spielern. Also wir übernehmen die so mit 15, 16 und versuchen die dann aufzubauen. Und da machen wir halt, ja, Sportlermanagement nennt sich es dann. Wir machen die Vertragsgestaltung, die Verhandlungen mit den Vereinen. Die Transfers begleiten wir, aber halt immer kommend aus diesem Jungen. Deshalb Talents and Pros heißt die, damit klar ist, dass wir auch die Talente draußen suchen. Die Scouts sind nicht bei den großen Spielen dabei, sondern halt bei den Jugendmannschaften. Und so haben wir dann ein paar Nationalspieler, aber halt U19. Und da muss man immer peppeln und gucken, dass sie nach oben kommen. Ne? Das ist im Sport und wir kümmern uns im Moment sehr intensiv seit 3 Jahren, seit 2 Jahren intensiv, naja, 3 Jahre, um das Thema E-Sports. Das ist so die Zukunft und da versucht die Institution ja immer stärker Fuß zu fassen. Wir sind über 3 Ecken beteiligt an der League of Legends, Ligamannschaft und all die Dinge, die machen wir quasi auch noch. Ja. Aber das ist im Sportbereich und da geht es jetzt langsam vorwärts. Weil Deutschland ist dann noch relativ unbedarft, gerade im E-Sports-Bereich. Und, aber das funktioniert. Wir entwickeln eine eigene Mini-Arena, die wir jetzt anfangen bauen, weil das können wir halt, eine Immobilie für einen gewissen Zweck hinzustellen, einzurichten. Wir haben eigene Sessel, halt die Spielersessel, wir haben eigenes Konzept. Wir haben auch die Sponsoren, die da mitmachen. Würden oder nicht würden, sondern werden. Also wir kümmern uns da auch schon immer um neue Sachen. Neu ist ja nicht mehr, aber halbwegs neu. Ja.
Das ist ja spannend. Das ist ja wirklich eine Institution, was sie sich da zusammen gebaut haben. Was ist so der kumulierte Gruppenumsatz?
Keine Ahnung. Ernsthaft nicht. Einzelne Dinge sind ja öffentlich. Also vor den Verkäufen der kumulierte Gruppenumsatz. Sie sehen, da muss ich jetzt echt rechnen, keine Ahnung, 250, 300 Millionen vielleicht. Aber da sind jetzt alle Hotels schon die Umsätze
dabei. Was kommt in der Holding an? Was machen Sie in der Holding an Umsatz?
Tut hier nichts zur Sache, würde ich auch nicht sagen. Aber bei der Holding machen wir relativ geringe Umsätze im Verhältnis zu dem, was da jetzt gerade eben genannt wurde von mir. Warum? Weil wir ja nur die Umsätze aus den Gewinnen machen und nur das, was ausgeschüttet wird. Und richtig Geld verdienen tun wir ja nur in den Jahren, in denen wir Anteile verkaufen. Ja. Das heißt, wir haben unser Auskommen in der Holding durch die Gewinnausschüttungen, wenn sie denn gemacht werden. Oder es werden ja nicht immer alle Gewinne ausgeschüttet, sollten wir auch nicht vielleicht. Und dann, wenn wir aber Anteile verkaufen, dann kann das schon mal sein, dass wir noch ein paar Millionen dazukriegen, 2, 1, 3, 5, wie auch immer. In manchen Jahren halt nicht, wenn wir nichts zum Verkaufen haben. Ja. Also das Geschäftsmodell ist nicht so fassbar mit den üblichen Werten. Wir sind weder VW, noch sind wir eine Treugast, sondern wir sind halt was ganz Spezielles und leben halt nur von den Erfolgen der der Beteiligungsgesellschaften.
Sie wirken aber nicht so, als würden Sie sich noch Sorgen machen und Ihre Kinder wahrscheinlich auch nicht.
Sorgen mache ich mir inzwischen wieder wegen der Pandemie. Die hat uns, Sie haben vorhin einen Wert genannt, den ich vor der Pandemie mal oder am Anfang der Pandemie genannt hatte. Der hat sich natürlich drastisch gesenkt, dadurch, dass wir viele der Gesellschaften in der Hotellerie Verluste fahren, manche gar keine Umsätze mehr haben. Die Clubs waren geschlossen. Die haben gerade jetzt das zweite Mal wieder aufgemacht. Letzten Freitag in Berlin. Mojo hätte jetzt eigentlich offen haben sollen, macht aber noch nicht auf. Also da mache ich mir schon gewaltige Sorgen, weil vieles von dem Geschäftsmodell, was ich aufgebaut habe, stark touristisch oder hotelorientiert, das gibt es so gar nicht mehr. Und niemand weiß, wie die Zukunft wird. So ein Tante-Alma-Konzept, ich glaube, das wird gehen, weil 79 Euro und witzig, das wird schon funktionieren. Aber Sisters of Paradise, sowas total ausgefallenes, High-End, schwer zu verstehen. Man muss erst aufgenommen werden in die Familie, um überhaupt buchen zu dürfen. Also höchst kompliziert für den Buchenden. Das sind Vorgänge, die kann man in einem saturierten Markt bringen und sagen, High-End. Wenn du dabei sein willst, musst du dich kümmern. Aber es gibt diesen High-End-Markt nicht mehr. Und jetzt haben wir zusätzlich zur Pandemie, wo wir gerade dachten, wir sind durch, haben wir jetzt den nächsten wieder, ich sag mal, touristisch gesehen, doch schon Schock. Warum? Weil natürlich einmal die russische Nachfrage fehlt, die ukrainische natürlich auch. Und wir in vielen Dingen auch merken, dass halt Industrie, Reisen, BMW hat zugemacht, ja, dann reisen die nicht mehr. Ja. Wenn die nicht reisen, wäre ich dann in einem Hotel. Das macht man nicht. Also insofern mache ich mir schon Sorgen um die Zukunft. Es ist nicht so, dass ich glaube, dass ich jetzt nächstes Jahr verhungere, außer der Krieg schwappt über und wir haben da nicht rechtzeitig vorgesorgt, was Kollegen machen, gucken nach Aufenthaltsgenehmigungen in Ländern, die möglicherweise vom zerbombten Tschernobyl nicht betroffen sind. Da sind die jetzt dran, weil die sagen, wenn es dann soweit ist, ist es zu spät, kriegst keinen Sitzplatz mehr im Flieger. Also ich mache mir um mein täglich Brot weniger Sorgen, aber ich mache mir grundsätzlich Sorgen auch um die Gruppe. Und deshalb bin ich auch heilfroh, dass wir in diesem Sportbereich Fuß gefasst hatten schon länger und dass wir da expandieren und den touristischen Anteil halt reduzieren. Weil es schon eine große Verantwortung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Herausforderung, die keiner von uns gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Ja, es wäre schön gewesen ohne. Aber gut, sie ist halt da. Also insofern, ja, es ist nicht schlimm alles, außer Pandemie und Krieg.
Außer, eingeklammert. Herr Gerhard, vielen Dank für die Einblicke in die interessante Firmengeschichte und in die Ausmaße, die es jetzt angenommen hat. Ich würde Sie am Ende vielleicht nochmal darauf zurückführen. Was sind so die drei großen Learnings oder die Erfahrungen, die Sie im Leben gesammelt haben, die Sie einem jungen Herrn Gerhard vielleicht mitgeben würden? Jemand, der jetzt am Anfang seiner Reise steht, vielleicht jetzt gerade seine Hotelausbildung zu Ende geführt hat, auch in einer anderen Branche und sagt, ich möchte mich auf meine persönliche Reise begeben. Was würden Sie sagen, ist wirklich wichtig?
Also richtig wichtig war für mich auch und ist wahrscheinlich für jeden, Ziele setzen. Das Erste, ohne die Zielsetzung, glaube ich, ist das ganz schwer. Und das muss nicht so genau definiert sein. Also manche sagen ja, man müsste das aufschreiben und dann das sehr genau machen. Das muss nicht sein. Aber man muss schon Ziele haben, wenn man denn Unternehmer sein will. Wenn ich Angestellter sein will, dann kann ich das Ziel haben, meine Ruhe zu haben und einen Schrebergarten. Das ist ja auch völlig okay. Aber wenn man als Unternehmer ein bisschen ziellos unterwegs ist, dann ist das in der Regel nicht gut. Also Ziele setzen, ob die erreicht werden. Weil viele sagen, ich darf das Ziel nicht zu hoch setzen, weil wenn ich es dann nicht erreiche, dann habe ich das Ziel nicht erreicht. Hä, was soll der Blödsinn? Du musst dir die Ziele setzen und dann musst halt gucken, wie du da hinkommst. Und du musst nicht geradlinig laufen. Das zwingt dich keiner. Es kann doch sein, dass da irgendeine Hürde kommt. Wer will denn gegen diese Hürde oder die man nicht überspringen kann oder ist eine Wand auf einmal, dann laufst du nicht gegen die Wand, lauf außen rum. dann ist es halt nicht geradlinig, aber dein Ziel muss vor Augen haben. Ich will halt das und das erreichen. Ja? Und das muss ich für mich selber definieren. Also ich glaube, dass da schon viel Antriebskraft auch drin ist und auch eine gute Struktur das bietet, diese Zielsetzung für die nächsten Schritte. Sie hatten vorhin gesprochen über Privathotellerie und über Kettenhotellerie, wo man besser die Lehre macht. Deshalb man muss sich das Ziel setzen, will ich irgendwann GM sein in einem 200-Zimmer-Hotel in New York? Ja, dann brauche ich doch nicht jetzt zum Mittelständler gehen. Ja. Das ist doch klar. Da sagt jeder, ja klar, ist das klar. Aber da setzt sich die Ziele so nicht, sondern sagt, ich weiß nicht, wie soll ich das machen. Also, Zielsetzung. Das Zweite ist diese, ja, ich würde es nennen, vielleicht mit Hartnäckigkeit umschreiben. Also man muss für die Ziele gehen, man muss für die Ziele brennen. Wenn ich das nicht tue, dann sollte ich es halt lassen. Dann brauche ich auch nicht Unternehmer werden. Zwingt einen keiner in Deutschland, ja, Unternehmer zu werden. Also dafür brennen. Ich muss es tun. Und ich muss es mit Freude tun. Sonst bringt es mich auch nicht dahin. Wenn ich das nur mache, um Kohle zu verdienen, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Dann kann man auch Angestellter sein und CEO werden oder so irgendwas. Funktioniert, ist auch gut. Also ich, ja, bei 25 Hours heißt es tatsächlich, da musst du dafür brennen. Und wenn du für irgendwas brennst, dann ist alles gut. Meine Aufgabe, nur noch mal ganz kurz zurückgeswitcht, ist, ich muss für 30, 35 Sachen brennen. Ja, das ist nicht ganz einfach. Also Schauspieler, manche Kollegen sagen, ich sei ein Schauspieler. Gut, also das ist erste Ziele setzen, zweite diese Ziele verfolgen. Und das Dritte, wie gesagt, das dafür brennen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die dazu geführt haben, dass ich auch schlechte Zeiten durchgestanden habe. Weil wer denkt, Unternehmertum wäre easy, der hat halt einen Hau an der Birne. Ja? Also das ist nicht einfach. Und das, manchmal steht man kurz vor der Pleite und dann muss man halt sagen, ich will es aber trotzdem machen, ich schaffe das. Dieses an sich selber auch glauben, funktioniert wiederum nur, wenn das das Ding ist, was ich auch machen will. Wenn ich es nicht machen will, dann sage ich, komm, lass doch, ist doch kackegal. Dann geht es ja halt pleite, die Firma. Wir tun alles, damit keine von unseren notleidenden Firmen auch nur ja, in die Insolvenz schlittert, ja, oder getrieben wird. Wir tun alles dafür, wir tun unser eigenes Geld rein. Das, was wir schon mal verdient haben, geben wir wieder aus, nur um es zu stabilisieren. Das machst du doch nur, wenn es dein Ding ist. Wenn es ein fremdes Ding ist, machst du nicht. Dann wärst du ja schön verrückt. Gell? Naja, also das zudem, das sind so die Sachen, die ich glaube, die sind ganz, ganz wichtig neben Wissen, Lernen, Menschen führen und dem Ganzen, was dazugehört zum Unternehmertum, eierlegende Wollmilchsau. Aber dieses Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen, dazu stehen zu den Entscheidungen und Fehlentscheidungen, klar, gibt es jede Menge, wird es immer geben, aber da muss dazu stehen und nicht sagen, irgendjemand anders war schuld. Gibt ja so Unternehmer, die sagen, ich bin pleite gegangen wegen denen allen. 200 stehen da draußen, die sind schuld dran, der Banker, der Berater. Nee, das ist dein Ding. Du hast die Entscheidung getroffen, die Bank zu nehmen, den Berater zu nehmen, etc. Du kannst es doch nicht auf die abschieben. Ja. Wenn du so geartet bist, solltest du nicht tun. Na gut, das war jetzt, das sollten keine philosophischen Ausführungen werden, sondern ganz praktisch, so habe ich das durchgezogen. Und nochmal, Höhen und Tiefen. Wer das nicht erträgt, darf es nicht machen. Wer es nicht schafft, mit sich klar in der Regel zu schlafen, auch wenn es gerade ganz scheiße Zeiten sind, der darf es nicht machen. Wobei, jeder hat ja so eine Uhrzeit, ich weiß nicht, ob Sie die auch haben, wenn es wirtschaftlich schlecht geht, wenn Sie nicht wissen, wie es morgen wird. Also bei mir ist das immer 4 Uhr. Dann kann ich auf die Uhr gucken, oh, Stress, 4 Uhr. Okay, es wird morgen nicht klappen, 4 Uhr. Ja? Andere haben 3 Uhr, 2 Uhr. Du wachst auf und sagst, es geht nicht. Und dann schläfst du wieder ein, stehst auf und es geht doch. Meistens. Ja? Naja, also das zu dem.
Herr Gerd, das waren schöne Lebensweisheiten, die Sie uns mitgegeben haben, von jemandem, der eigentlich schon in Rente sein könnte, der aber noch sehr agil und sehr mit viel Spaß, Energie und Freude bei der Sache ist, zur Haftbefehl ins Konzert geht und noch seine 30 Unternehmen managt. ist das, denke ich, aus einer Position, aus der sie sich das leisten können, so einen Ratschlag zu geben und ihn auch selber zu leben. Das ist sehr beachtlich. Danke für die Ausführungen, danke für die ganzen Einblicke. Die letzten Worte gebühren immer unserem Gast. In diesem Sinne schon mal vielen Dank.
Oh Gott, letzte Worte, nee. Die berühmten letzten Worte, nee. Die hatte ich schon vorher gesagt, also keine letzten Worte. Es hat mir Spaß gemacht, war gut vorbereitet. Vielen Dank dafür. Und ja, und ich hoffe, dass der eine oder andere, jetzt doch noch letzte Worte, das Gleiche macht, was ich gemacht habe, nämlich in die Hotellerie-Gastronomie geht, obwohl es so schwierig ist und noch schwieriger geworden ist. Das würde mich sehr freuen. Ich glaube, dass das schon Sinn macht. Und wenn man das nicht machen will, dann sollte man zumindest mal Hotellerie und Tourismus studieren. Ja, das waren Sie.
Vielen Dank.
Alles klar, sehr gerne.
Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.